Das Interessante ist, dass diese Rötelmäuse natürlich in ganz Österreich vorkommen, die meisten Fälle aber in der Weststeiermark, Südsteiermark, Oststeiermark und in Ostkärnten, also in der Wolfsberger Gegend, auftreten. Es gibt zwar Fälle in Oberösterreich, in Niederösterreich, in Burgenland, aber die Steiermark und eben das östliche Kärnten sind da wirklich ein Hotspot.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, hallo bei dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 9. November 2025 in New York. Bei dieser Episode geht es ums Bumala-Virus. Und das ist ein Virus, das unter anderem auch in der Weststeiermark Infektionen verursacht. Das ist, wo ich aufgewachsen bin. Und das Virus ist eigentlich einer der Gründe, warum ich mich für Virologie interessiert habe und eben diesen Karriereweg eingeschlagen habe. Aber zum Virus selbst. Das Bumala-Virus ist ein Hunter-Virus. Hunter-Viren sind RNA-Viren. Die haben RNA-Genom mit negativer Polarisierung und 3 Genomsegmenten, also segmentiert wie Influenza zum Beispiel auch, nur sind es hier halt nur 3 Genomsegmente, nicht 8 wie bei Influenza. Also es sind 3 RNA-Stücke, die werden von einem Nukleoprotein geschützt, sind mit einer Polymerase assoziiert und das Ganze ist verpackt in eine Lipidhülle und in dieser Lipidhülle drinnen sitzt das Oberflächenprotein, das nennt sich in dem Fall GNGC. Die Viruspartikel sind etwa 80 bis 120 Nanometer im Durchmesser, rund, aber eher unregelmäßig, also das nennt man pleomorph. Und Erkrankungen mit diesem Virus sind erstmals 1942 beschrieben worden, und zwar in Finnland, war während dem Zweiten Weltkrieg, da sind deutsche Soldaten erkrankt, und zwar hatten die unter anderem Nierenprobleme, und deswegen ist diese Erkrankung zuerst mal als Nephropathia endemica beschrieben worden, also endemische Nierenerkrankung. Und es gab damals schon eine Assoziation mit Nagetieren, einerseits mit Rötelmäusen, andererseits mit Lemmingen. Man hat dann 1980 in Finnland in den Lungen von diesen Rötelmäusen ein neues Hunter-Virus gefunden, und das hat man nach einer finnischen Siedlung benannt, und zwar nennt sich die Bumala, deshalb Bumala-Virus. Es gab noch einen zweiten Namen einer zweiten Siedlung, wo das auch vorkommt, zur Auswahl, und zwar nennt sich die Siedlung Pixemäki. Das klingt zwar lustig, aber die Idee war, dass das auf Englisch schwieriger auszusprechen ist, und deswegen hat man sich für den Namen Bumala entschieden. Man hat eben etabliert, dass diese Rötelmaus das Reservoir für das Virus ist, und von dieser Rötelmaus wird das Virus auf Menschen übertragen, die dann erkranken. Also es ist ein zoonotisches Virus, das heißt ein Virus, das eben von Tieren auf Menschen überspringt. Die Maus selbst ist sehr häufig, kommt in ganz Europa vor oder fast ganz Europa vor. Also eine kleine Maus, oben braun, das Brustfell ist so weißlich und helle Pfoten. Also schaut eigentlich ganz, ganz lieb aus, wenn man sich Fotos davon anschaut. Und die lebt grundsätzlich mal im Wald, aber auch auf Wiesen, in Hecken, in Gärten und kommt eben teilweise auch den Menschen nahe und ist sehr, sehr häufig. Die ist unter anderem auch der Zwischenwirt oder einer der Zwischenwirte für den Fuchsbandwurm, aber eben auch für dieses Bumala-Virus. Die Maus selber kriegt eigentlich kaum Symptome. Die sind oft lebenslang mit dem Virus infiziert und das Virus wird über Speichel, Urin und Kot ausgeschieden. Und was dann passieren kann, ist, dass dieser Kot, Urin, Speichel austrocknet und dann als Staub aufgewirbelt wird. Und wenn man das einatmet, dann kann es zu einer Infektion kommen. Und der typische Infektionsweg oder die typische Art und Weise, sich zu infizieren, ist zum Beispiel, wenn man eine Garage aufkehrt oder einen Schuppen im Garten, wo sich diese Mäuse eben aufhalten und wo die ihren Urin oder ihren Kot hinterlassen haben. Man kehrt da zusammen, man wirbelt Staub auf und man atmet das ein und infiziert sich eben. Man kann sich da durchaus schützen, wenn man solche Tätigkeiten durchführt, sollte man eine FFP2-Maske tragen, dann kann man das Virus, den Staub nicht einatmen und dann kann es nicht zu einer Infektion kommen. Also einerseits sind Privatpersonen betroffen, eben die Gärten haben, die Garagen haben und so weiter und so fort. Andererseits sind auch bestimmte Berufsgruppen betroffen, Waldarbeiter, Landwirte, Soldaten, Bauarbeiter, bestimmte Tätigkeiten in der holzverarbeitenden Industrie können ein höheres Risiko mit sich bringen. Und ja, wenn man das Virus eben einatmet, kommt es zu einer Infektion. Die Inkubationszeit ist recht lang, die dauert so 2 bis 6 Wochen. Und danach kommt es mal zu recht unspezifischen Symptomen. Teilweise erinnert es am Anfang vielleicht sogar an eine Influenza-Erkrankung, Fieber, Muskelschmerzen, Kopfweh, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall kann involviert sein, Erbrechen, Husten und zu Sehstörungen kann es auch kommen. Und diese erste Phase dauert etwa 1 bis 7 Tage. Dann kommt es zu einer weiteren Phase, wo es oft zu einem Blutdruckabfall, recht schnellen Blutdruckabfall kommt. Da kann es auch zu Blutungen kommen, die man möglicherweise sogar unter der Haut sieht. Und diese Phase dauert dann so 1 bis 3 Tage. Danach kann es oft zu Nierenschädigungen kommen. Da hat man mal im Prinzip ein paar Tage lang, 2 bis 6 Tage lang kaum Urinproduktion. Und dann nach dieser Phase kommt es zu einer Überproduktion von Urin. Also da wird die Niere angegriffen und erholt sich dann wieder. Es dauert dann oft sehr lange, bis man sich von dieser Erkrankung erholt. Und man kann eigentlich Wochen bis Monate weiterhin Müdigkeit haben, Erschöpfung. Also das kann einen schon ganz schön mitnehmen. Und das kann auch zu Langzeitproblemen führen. Also während der guten Phase kommt es zu sehr niedrigem Blutdruck, aber ein Langzeitproblem nach der Infektion kann sein, dass sich Bluthochdruck entwickelt. Es kann vermehrt zu Schlaganfällen kommen und es gibt ein paar Publikationen, wo man gesehen hat, dass das Risiko an einem Lymphom, also einem Blutkrebs zu erkranken, erhöht ist nach einer humaler Virusinfektion. Da gibt es allerdings offene Fragen dazu, also es ist nicht ganz so geklärt, ob das mit den Lymphomen wirklich der Fall ist. Und weil es eben im Laufe dieser Erkrankung zu Blutungen kommen kann, was aber recht selten ist, und zu Nierenproblemen, nennt man diese Erkrankung eigentlich auch hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom. Also Fieber mit Blutungen und einer Involvierung der Niere. Es ist schwierig, das wirklich in Zahlen zu fassen, weil die Dunkelziffer mit den Infektionen wahrscheinlich recht hoch ist. Aber so etwa 50% der Patienten landen im Spital. Und von denen, die im Spital landen, so etwa 8%, die dann wirklich auf die Intensivstation müssen. Also da gibt es schon ganz schön schwere Verläufe. Das Gute ist aber, dass generell die Mortalitätsrate recht niedrig ist. Die liegt so bei 0,1 bis 0,4%. Also sicher keine Infektion, die man leicht nehmen kann, aber auch nicht so schlimm wie verwandte Viren, die hämorrhagische Fieber auslösen. Zur Behandlung kann man eigentlich nicht sehr viel machen. Also es ist eher Behandlung von Symptomen und Dialyse wird oft durchgeführt, wenn es eben zu einem Versagen der Niere kommt. Ja, wo kommt das Virus vor? Die höchste Rate an Infektionen findet man in Finnland, Slowenien, Kroatien, Österreich, Deutschland, Estland, Schweden und der Slowakei. Von der Gesamtzahl her, also Anzahl an Fällen, sind Finnland und Deutschland oft über 1000 Fälle pro Jahr. Die meisten Fälle treten so zwischen April bis August auf und es gibt von Jahr zu Jahr sehr große Schwankungen. Manchmal gibt es sehr viele Fälle, manchmal gibt es sehr wenige Fälle und das hat oft mit der Größe der Mauspopulation zu tun. Und das wiederum hat damit zu tun, wie viele Eicheln und wie viele Bucheckern es gibt, beziehungsweise im Vorjahr gab. Und das hat oft wieder damit zu tun, wie viel Regen das gefallen ist. Also es ist relativ interessante Ökologie dahinter. Es ist auch so, dass in diesen Ländern nicht flächendeckend alle geografischen Gebiete betroffen sind. In Deutschland haben wir etwa eine Häufung von Fällen in der Schwäbischen Alb, in Niederbayern, Unterfranken und Eifel. In Österreich haben wir auch recht große Schwankungen. Das ist oft so zwischen 15 bis 250 Fälle pro Jahr. 2012 war zum Beispiel ein Spitzenjahr mit 264 Fällen und da gibt es ein Referenzzentrum für das Virus, ein Zentrum für Virologie an der Medizinischen Universität in Wien und der Stefan Aberle schaut sich da an, wie viele Infektionen pro Jahr wo passieren und die stellen das auch immer wieder online, also da kann man sich informieren. Das Interessante ist, dass diese Rötelmäuse natürlich in ganz Österreich vorkommen. Die meisten Fälle aber in der Weststeiermark, Südsteiermark, Oststeiermark und in Ostkärnten, also in der Wolfsberger Gegend, auftreten. Es gibt zwar Fälle in Oberösterreich, in Niederösterreich, in Burgenland, aber die Steiermark und eben das östliche Kärnten sind da wirklich ein Hotspot. Und man weiß nicht genau, warum das so ist, weil eben die Mäuse gibt es in ganz Österreich und infizierte Mäuse gäbe es eigentlich auch in vielen Teilen von Österreich, wo es aber nicht so oft zu Infektionen kommt. Und weil es eben in der Steiermark sehr viele Fälle gibt, kommen sehr viele dieser Leute in Graz ins Spital. Und da gibt es wirklich einen Spezialisten, der die behandelt, das ist der Robert Krause. Und mit dem haben wir vor ein paar Jahren eine Kollaboration angefangen, um uns eben anzuschauen, wie die Immunantwort auf diese Virusinfektion gegen dieses Virus im Detail aussieht. Und mit dem Kollegen Krause haben wir jetzt auch angefangen, eine monoklonale Antikörpertherapie zu entwickeln. Das ist noch in sehr, sehr frühen Stadium, aber wir versuchen mal, monoklonale Antikörper zu finden, die man eben verwenden könnte, um Menschen, die solche Infektionen haben, zu behandeln. Und was man übrigens auch noch dazu sagen kann, ist, dass es diese Pumala-Virus-Infektionen in Österreich nicht die einzigen Hunter-Virus-Infektionen sind. Es gibt in Graz am Schöckl auch eine Population von Gelbhalsmäusen, die das Dobrava-Belgrad-Virus tragen. Das ist eben ein verwandtes Virus und da gibt es auch gelegentlich Fälle, allerdings sehr selten. Nur hat das Virus im Gegensatz zum Pumala-Virus eine viel höhere Mortalitätsrate, also von etwa 5-10%. Das ist was man vielleicht auch wissen sollte, wo man aufpassen sollte, wenn man in der Gegend unterwegs ist. Gut, das war's für heute zum Pumala-Virus. Sehr interessantes Virus, finde ich persönlich auch sehr spannend. Wir haben eben angefangen, aktiv an Therapien und teilweise auch an Impfstoffansätzen zu diesem Virus zu arbeiten. Es ist ein Problem in Europa, wenn auch die Fallzahlen nicht wahnsinnig hoch sind, aber es wäre gut, wenn wir in der Zukunft Therapien oder Impfstoffe hätten. Das war's für heute bei Virologisch. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, einfach ein E-Mail schreiben, virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Podcast-Werkstatt.